der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
An dieser Stelle würdet ihr eigentlich einen schönen Gesang hören, nur meine Stimme ist wirklich nicht zum Singen geeignet. Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode des Trashcasts. Wir feiern heute Jubiläum, unsere 50. Folge. Da bin ich natürlich nicht alleine, bei mir ist natürlich der gute Jacko. Hallo Jacko.
Hello again.
Und der liebe Carlo. Hi Carlo.
Hi.
Und was wäre ein Jubiläum ohne Gast? Wir haben heute den Steffen eingeladen, der auf Spotify besser bekannt ist als Trash-Taucher. Und wer kann uns besser heute unterstützen als er? Hallo Steffen.
Ja, Grüße daraus an die Trashcast-Welt. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum auf den nächsten 50, 500, ich weiß nicht, wie viele Folgen ihr noch in Planung habt, bis ihr alt und schrumpelig seid, hoffentlich.
Jo, ja, das hoffe ich auch.
Das hoffe ich auch. Ja. Kann nicht mehr so lange dauern.
Ja, wir haben's geschafft. 50 Ausgaben, da war viel Gutes dabei, aber noch mehr Schlechtes. Und ich muss einfach schon mal vorab sagen, für die, die jetzt die Folgenbeschreibung gesehen haben und über den Film, über den wir gleich sprechen werden, den hat unser Gast mitgebracht, da können wir gar nichts für.
Das stimmt, ihr seid unschuldig.
Du hast uns nämlich eine richtige Trash-Granate mitgebracht. Die guten Astro-Zombies. Das wird spannend, glaube ich, weil wir in den letzten Jahren ja, oder bei den letzten Aufnahmen zumindest, immer so ein bisschen davon abgewichen sind, in die richtigen Trash-Tiefen einzutauchen. Und ich finde es eigentlich schön, dass wir da mal wieder so ein bisschen zu, back to the roots kommen und auch mal wieder so ein Ding haben. Aber mir ist aufgefallen, dass wir es in 50 Jahren noch nie geschafft haben, so wirklich darüber zu sprechen, was uns an Trash fasziniert und was für uns einen guten Trash-Film beinhaltet. Und deswegen würde ich doch jetzt einfach zum Jubiläum, und weil wir heute auch nur einen Film dabei haben, vielleicht nochmal, dass ihr nochmal ein paar Worte darüber verliert. Warum mögt ihr Trash und was zeichnet für euch einen guten Trash-Film aus? Steffen, willst du mal anfangen?
Ich kann gerne mal vorlegen. Ja, es ist immer so eine Definitionsfrage und ich glaube, jeder hat da so seine eigenen Sachen. Ich glaube, es kommt auch drauf an, womit man aufgewachsen ist, was für einen Trash ist. Ich bin ja tatsächlich erst vor 15 Jahren so richtig in den Trash ein bisschen eingestiegen. Aber für mich ist es immer so was Voyeuristisches. Man schaut Leuten dabei zu, wie sie etwas Großes, Ernsthaftes versuchen, aber krachend scheitern. Und das aber im Nachgang erst herausfinden, nachdem sie es tatsächlich dann Leuten vorgeführt haben und die sagen, schöne Idee, aber irgendwas ist da ganz schief gegangen. Und ja, im schlimmsten Fall wurden die Filme vielleicht damals irgendwie im Kinosaal ausgebuht, waren ja so richtige Bomben im Boxoffice von wegen, ja, keiner wollte ihn sehen, niemand hat ihn vielleicht bis heute gesehen. Es gibt ja manche Filme, die verschwinden dann auch einfach in der Versenkung. Und das ist für mich so der klassische Inbegriff von Trash, den ich auch unheimlich liebe, wo auch der heutige Film, den ich ja mitgebracht habe, auch so reinpasst. So einfach dieses, ja, diese Anfangszeit, nenne ich es einfach mal, als so das Populärkino so in den zwischen den 40er, 60er Jahren ganz viel ausgeworfen hat und nicht nur die großen Studios an der Tagesordnung standen. Da finden sie so viele geile Trash-Sachen, die ich heute jedem nur empfehlen kann. Und ja, aber weniger so die neuzeitlichen. Also ich habe in meinen Podcasts immer gerne erwähnt, Asylum und Konsorten, das ist für mich kein Trash, den ich gutheißen will. Ah.
Aber wer deinen Podcast kennt, weiß ja, du tauchst ja wirklich, im wahrsten Sinne, du tauchst in wirklich die Tiefen ein. Aber wo genau liegt jetzt für dich, ist es dann mehr der Charme bei Trash-Filmen oder hast du da... Du bist wahrscheinlich ja niemand, der sich drüber lustig macht, wie, ich sag mal, das normale Schläferz-Publikum, oder?
Es kommt drauf an. Es gibt tatsächlich Filme, die bewusst trashig sein wollen. Da habe ich mir zum Beispiel letztens auf Zuruf eines meiner Zuschauer, ich glaube Pool Boy 2 mit Kevin Sorbo angeschaut, so eine bewusst trashige Actionkomödie. Und da lache ich wirklich drüber, weil das ist einfach nur Bullshit, wo ich mir denke, ihr wollt trashig sein, aber ihr schafft's nicht, diesen Charme, wie du es eben schon gesagt hast, einzufangen. Also für mich ist es tatsächlich so ein Stöbern. Ich will einfach immer sehen, was war die Idee dahinter. Man erkennt es ganz, ganz oft, was wollte derjenige eigentlich machen, aber es ist dann an ganz vielen Faktoren gescheitert. Und im schlimmsten Fall hatte derjenige einfach gar kein Talent und konnte weder Regie führen, noch Drehbuch schreiben, noch Kamera führen, noch Monster bauen oder. Und das hat ihn aber nicht abgehalten davon, seinen Lebenstraum zu verwirklichen oder vielleicht sogar hunderte Filme oder wie viele auch immer über die Bühne zu bringen. Also größtes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel Edward Junior, der immer ja gerne so, ja, manche sagen zu Recht, manche zu Unrecht, als Worst Director of All Times hochgehalten wird, wo man immer sieht, er hat das Talent einfach nicht gehabt. Aber er hatte unheimlich geile Ideen dahinter und das sehe ich unheimlich gerne.
Carlo, wie ist es denn bei dir? Was ist oder was macht bei dir diese Faszination Trash aus?
Ja, es ist auf jeden Fall schon mal, dass man jede Menge Überraschungen erlebt bei solchen Filmen. Die sind wie so eine kleine Schatzkiste. Könnte alles Mögliche drin sein. Von absoluter Mist bis absolut fantastisch. Da ist auch einfach die Faszination, wie viel Unterhaltung man auch bekommt, für wenig Budget sozusagen. Manches ist ja dann tatsächlich richtig schön billig produziert, aber richtig gut. Und ich habe auch schon bessere Zeiten mit solchen schlechten oder Trash-Filmen verbracht, als mit großen, bekannten Hollywood-Blockbustern zum Beispiel. Man entdeckt auch viele bekannte Gesichter, auch in solchen Filmen, die dann später tatsächlich mal Erfolg hatten. Das finde ich auch immer ganz, ganz spannend, wer denn da tatsächlich durch die Kamera flitzt oder wer in den Credits hinter der Kamera mit aufgelistet ist. Und man hat da, das ist eine richtige Wundertüte, so ein Trash-Film. Ist alles dabei, vor allem in diesem, sag ich mal, ja, Genre ist es ja jetzt nicht in dem Sinne, aber du hast ja alles. Du hast Action, du hast Horror, du hast Thriller, du hast Sexploitation, du hast Filme, die nur über Autos gehen, also die volle Bandbreite. Und das ist ein Kino, das habe ich, sag ich mal, die letzten 15, 16 Jahre so richtig schätzen gelernt. Vorher war ich da wenig in der Materie, aber seit 16 Jahren bin ich da richtig, richtig dabei und durchstöber auch sämtliche Foren im Internet und schaue mir Trailer an bei YouTube und suche immer nach solchen Filmen und zum Glück gibt der US-Markt ja Sachen Labels da ja einiges her, dass man da ganz verlorene Schätze wieder entdecken darf. Also es ist immer wieder ein tolles Abenteuer für mich, der Trash-Film.
Und bei dir, Jacko, wie sieht's da aus? Also wo kommt deine... Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dadurch, dass wir bei so einem Projekt eben mitmachen, müssen wir ja irgendwo eine heimliche Faszination dafür haben. Jacko, wie sieht's da bei dir aus? Wo kommt's bei dir her? Warum guckst du dir sowas gerne an?
Ja, man muss ja dazu sagen, also erstmal möchte ich mich meinen beiden Vorrednern anschließen. Da wurde schon sehr vieles gesagt, was ich eigentlich nur bestätigen kann. Aber grundsätzlich in diesem Format sprechen wir gar nicht so oft über diese Filme, die ich als Trash-Filme bezeichnen würde, sondern eher über so gescheiterte oder weniger gelungene Blockbuster oder Großstudioproduktionen, die einfach nicht gut sind. Das ist ja kein Trash-Film, so wie ich einen Trash-Film bezeichne. Und ich sehe auch im heutigen Kino wenig was, vielleicht ändert sich das, dass man in 30, 40 Jahren auf diese Filme zurückguckt und sagt, das ist ein Trash-Film. Aber heutzutage wird eben vieles dieser kalkulierte Trash, was Steffen auch meinte, sowas wie ein Poolboy, ohne den gesehen zu haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, eben was das ist. Wie eben so Asylum-Kram, die eben sagen, wir machen jetzt bewusst einen auf billig und versuchen da so ein trashiges Format zu machen. Das ist es ja nicht. Es ist ja wirklich eher dieses Gescheiterte. Man wollte eigentlich was ganz, ganz anderes machen, hatte aber nicht die Möglichkeiten, ganz oft eben auch nicht das Talent. Weswegen ich zum Beispiel so Leute wie Roger Corman da gar nicht mit reinnehmen würde, der eben Talent hatte. Der billige Filme gemacht hat, aber der durchaus Talent hatte. Und sowas, was wir heute besprechen, das sind echte Trash-Filme. Und das schlägt auch mein Herz. Ich freue mich jedes Mal, dann solche Filme auch zu entdecken, weil das ist manchmal auch nicht ganz so einfach. Man muss sich da ja wirklich hinterhängen, um mal wieder so eine versteckte oder vergessene Perle zu finden. Ich sag nicht, dass ich die alle gut finde. Natürlich nicht, aber es macht wirklich Spaß, sich sowas anzuschauen. Es ist viel über Tellerrand hinaus gucken. Es ist immer eine schöne Abwechslung zu dem, was man sonst so sieht. Und das erweitert einfach den filmischen Horizont. Es ist wirklich eine Bereicherung. Wie gesagt, manchmal langweilt es mich auch tierisch und manchmal habe ich da weniger Spaß mit, aber zum Teil ist das wirklich ganz, ganz große Unterhaltung auf eine ganz spezielle Art und Weise.
Ja, das stimmt. Also, was mir an diesem Bereich Trash gefällt oder das, was auch, ich finde es immer spannend, was eben, wie du es auch sagst, Jacko, was viele mittlerweile als Trash bezeichnen, was es für mich gar nicht ist, aber vielleicht definiere ich das auch nur ein bisschen anders als ihr. Für mich ist das so dieses Gescheiterte. Ich habe eine Idee, ich habe dafür ein gewisses Budget oder ein gewisses Maß an Schauspielern oder an Regietalent oder so. Und ich gucke es mir eigentlich immer gerne an, wenn ich sehe, jemand hat da eine Vision und scheitert daran irgendwie. Und ich finde, dass die meisten auch größer angelegten Trash-Filme oder ich sag mal die Kult-Trash-Filme, der Name Roger Corman ist gerade häufiger gefallen, da sind ja auch häufig gute Ideen dahinter. Und dann ist es ja meistens dann eben nur eine Frage des fehlenden Budgets oder der Umsetzung, dass es eben kein, in Anführungsstrichen, großer Film geworden ist, sondern eben eigentlich ein Trash-Film. Und ich mag dieses, wenn man da so ein bisschen hinterblicken kann, das sagte Steffen auch, glaube ich, welche Möglichkeiten man da sieht oder auch eben, welche Möglichkeiten dann links liegen gelassen worden sind. Und das ist für mich das Faszinierende dabei irgendwie. Ja, auf jeden Fall schön zu hören, was ihr, wie ihr das Ganze seht. Aber ich glaube, wir sind uns alle darüber einig. Sowas, so dieser gezielte Trash, Asylum und sowas, ist nix, Carlo, oder?
Ja. Also ich mag ja die Sharknado-Filme ja ganz gerne eigentlich, aber so was dann noch da alles kam, und das sind ja weitestgehend bloß Haifisch-Filme. Das ist nimmer so ein feiner, liebevoller Trash, wie in den 60ern, 70ern und 80ern. Also, weit davon, von der Klasse entfernt, was das Grindhouse-Kino, das Drive-In-Kino in den 50ern, 60ern und auch in den 70ern dann war. Also, das Schöne ist ja auch daran, dass die Filme damals total, die waren ja total verrückt. Ja, also manchmal fragt man sich echt, was haben die geraucht oder gesoffen, dass die auf solche Ideen kommen. Und manche Filme laufen dann auch völlig amok. Und das haben auch diese ganzen, in Anführungszeichen, neuen Trash-Filme, die sind immer so mit der Liebe gemacht wie das Zeug von früher.
Aber nee, das sind Produkte, das ist kalkuliert einfach und das merkt man einfach auch.
Ne? Ja. Wobei ich sagen muss, es gibt auch heute immer noch sehr viele, und da sind wir wahrscheinlich heute eher im Trash unterwegs, Independent-Kino oder Independent-Film war ja schon jeher immer so ein Mekka für ungewollten Trash, weil man eben genau da diese Voraussetzung hat. Und ich habe tatsächlich auch immer wieder Entdeckungen aus der Neuzeit, wo ich sage, wow, das ist ein Trash-Film, der wirklich auch als Trash-Film funktioniert, auch wenn der vielleicht ein bisschen kalkuliert ist, aber er ist jetzt keine Sci-Fi-Channel-Produktion oder was. Ich habe zum Beispiel kürzlich, hatte ich ja einen Troma-Motto-Monat gemacht, ist ja für manche auch kein Trash, wenn man da Hardcore-Troma ist, Tromet, keine Ahnung was ist. Und ich habe da einen Film entdeckt von einem deutschen Filmemacher, Attack of the Trauma God zum Beispiel, von 2010. Und das ist ein totaler Independent-Film, der hat 1.000 Euro gekostet oder was. Den hat er über 6 Jahre produziert und hat eigentlich einen Hommage-Film an Troma-Klassiker gemacht, auch mit einem bewussten Trash, den er reingepflanzt hat. Aber der funktioniert super geil, weil er einfach das Herz an der richtigen Stelle hat. Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn es heutzutage funktionieren soll, muss Herz da drin sein.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe neulich im Zuge des Hardline-Filmfestivals die Emu Wars gesehen.
Oh, geil.
Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal Hast du den gesehen?
Ja, ich habe den Screener bekommen. Fantastisch. Ja. Ich will mir den unbedingt holen.
Ich habe so gelacht. Und da dachte ich auch am Anfang, um Gottes Willen, das wird auch so Chuck Lado-Quatsch. Aber wie du meinst, ne, der ist natürlich der voll kalkuliert mit dem, was der macht. Aber der war so unterhaltsam. Der hatte so wilde Einfälle. Der ist auch so geschmacklos, also schön geschmacklos an vielen Stellen. Das ist ein Trash-Film, wie ich ihn auch komplett gefeiert habe. Der war hervorragend. Für das, was er ist, natürlich. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber sobald er hier irgendwie einen Release kriegt, den hole ich mir auch sofort.
Ey, der hatte Emu-Tiddies. Was willst du denn mehr?
da waren wirklich Szenen. Ich bin gespannt, wenn der mal hier kommt, was der für eine FSK bekommt. Das wird sehr spannend, was die da so einfallen lassen.
Ja, aber das bringt mich auch zu der nächsten Frage. Vielleicht mit dir beginnen, Steffen. Glaubst du, dass Trash also wirklich guter Trash auch kalkulierbar ist? Oder entwickelt sich das meistens erst? Also diesen Emo Wars habe ich nicht gesehen. Er klingt auf jeden Fall trashig. Ich habe deinen Podcast gehört darüber, Jacko. Und glaubst du, Steffen, dass eben die Leute im Vorfeld schon wissen, ey, wir machen hier einen Trash-Film? Oder ist Trash eigentlich etwas, was dann erst in dem Produkt selbst entsteht?
Ich glaube, das sind tatsächlich auch zwei Perspektiven, die man dann einnimmt, weil die Filmemacher selbst haben damals, also ich habe mir jetzt ganz viele Interviews auch schon im Vorfeld angeschaut vom Regisseur Ted Michaels, über den wir heute sprechen, und der selbst hat zum Beispiel den Begriff Trashfilm als unglaubliche Beleidigung empfunden. Der hat sich da sehr persönlich angegangen gefühlt und hat sich nie damit identifiziert, dass er diesen Stempel als Trash-Filmemacher bekommen hat. Und ich glaube, das sind genau diese zwei Seiten. Du hast einmal den Macher selbst und du hast das Publikum, was es so einschätzt. Und wenn es sich trifft, dass beide Seiten von vornherein sagen, also der Filmemacher von vornherein, das Publikum nach dem Sehen, okay, das war irgendwie unterhaltsamer Schrott, dann funktioniert das, aber das ist, glaube ich, sehr selten. Dass du wirklich sagst, da kommen die beiden zusammen. Ich glaube, häufiger ist dafür, ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal benannt, der Filmemacher, der eben sagt, ich mache jetzt mal einen Citizen Kane in meiner Form. Und das Publikum sagt, ja, schön, dass du das machen wolltest, aber es ist halt mehr sowas wie Voyage of the Rock Aliens oder so rausgekommen. Und dann, ja, dann treffen die Leute sich vielleicht auch nie in der Mitte. Der Filmemacher hasst die Leute dafür, dass sie seinen Film lieben für was er nicht ist. Ich glaube, das ist eine sehr schizophrene Geschichte.
Ja, wahrscheinlich. Ja, Carlo, würdest du dem zustimmen oder glaubst du, Trash ist kalkulierbar? Mhm. Trash, also guter Trash, ne? Nicht Asylum. Ich glaube, das muss ich auch nicht extra erwähnen. Sondern glaubst du, so richtig guter Edel-Trash ist kalkulierbar?
Nee. Die Stärke, wenn man es denn Trash-Film nennen darf, die Stärke dabei ist, dass eben nicht kalkulierbar ist und dass es ungewollt in die Hose gehen kann. Ich glaube nicht unbedingt, dass man so richtig gewollt manch geniale Sache so rüberbringen kann, was so viele Trash-Filme in der Vergangenheit gezeigt haben. Das ist kalkulierbar? Nee, definitiv nicht. Das lebt ja davon, dass es dann eben völlig übers Ziel hinausschießt. Und das weißt du vorher gar nicht.
Ja.
Das kommt beim Drehen wahrscheinlich völlig anders rüber und dann ist der Film fertig und dann nimmst du das ganz anders wahr.
Ja, oder es ist wirklich so offensiv verkauft, sage ich mal. Die Italiener, aber ein schönes Beispiel in den 80er Jahren, diese ganzen Endzeitfilme, die gedreht haben, denen muss schon klar gewesen sein, das ist jetzt nicht wirklich konkurrenzfähig mit den ganzen Hollywood-Filmen, die man da kopiert, aber verkauft sich, also bringt da trotzdem noch so eine gewisse angestrichene Seriosität rein, die aber total kurios macht. Und das ist ja auch was anderes.
Aber die Italiener sind ja ein schönes Beispiel dafür, diese ganzen Rip-Offs und ähnliches, was die gemacht haben. Ich glaube, die wollten ja die schnelle Mark machen. Aber da ist natürlich, das ist ja auch eben nicht alles dieser feine Trash, den man eigentlich sucht, sondern die sind auch einfach ja manchmal scheiße.
Manchmal, aber auch da ist teilweise sehr, sehr unterhaltsames Zeug.
Ja, ja, klar. Aber ich glaube nicht, dass die wussten, dass diese, in den meisten Fällen kommt hier die Unterhaltung einfach dadurch, was dort alles passiert oder wie es dann dargestellt wird. Also ich glaube, ich bin auch bei den beiden, dass eben dieses nicht wirklich kalkulierbar ist.
Es ist schwierig, aber dieser Emo Wars, aktuelles Beispiel, der ist kalkuliert. So, aber das ist auch ein seltenes Beispiel, das muss man ganz klar sagen, weil die einfach auch coole Ideen hatten. Ne? Und eben ganz offensiv damit umgehen, wir haben das Geld nicht, so, dann machen wir es komplett billig, weil anders können wir es auch gar nicht umsetzen, aber haben eben dazu eben kreative Einfälle.
Habt ihr noch was Allgemeines zum Thema Trash, was ihr nochmal, was euch auf der Seele brennt, was ihr vielleicht den Zuhörern nochmal mitteilen wollt, oder wollen wir mal langsam in den Film reinspringen?
Ja, wenn auch wer zuhört, jetzt starten wir mal durch, ne, weil das ist langweilig, glaube ich.
Wir reden heute über Astrozombies, Roboter des Grauens.
Terror stalks the streets as a scientist's human transplantation experiment runs amok. The Astrozombies. The beautiful, voluptuous, deadly, vicious Satana, a woman who would stop at nothing to gain control over the Astrozombies, whose creed was kill, kill, kill. Watch as the Astrozombies attack with maniacal fury. Watch as a deadly weapon cuts a head in two. Watch as the blood flows and splatters the screen. Watch the Astrozombies. You will die a thousand deaths as you watch the Astrozombies, starring Wendell Corey and John Carradine.
Jetzt weiß ich natürlich schon die reguläre Frage, wann haben wir den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf uns? Fällt, glaube ich, bei Jacko und Carlo und mir gleich aus. Ich glaube, für uns drei war es eine Erstsichtung, richtig?
Richtig.
Absolut.
Steffen, deswegen die Frage. Erste Frage.
Schön wäre jetzt gewesen, wenn Carlo gesagt hätte, er wäre im Kino gewesen.
Würde mich tatsächlich auch nicht wundern.
Im Steffen. Dezember 1969.
Damals.
Du hast sie richtig gut gehalten, Carlo.
Ja. Genau, das war der pränatale Kinobesuch von Carlo.
Ja, war mein erster Kinobesuch.
Steffen. Warum Astrozombies und wann hast du ihn das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Also Astrozombies ist tatsächlich so eine, ja, vergessene Perle. Das ist tatsächlich einer dieser Filme, wenn man alte Bücher wälzt, das mache ich immer gerne. Ich habe so diese Golden Turkey Awards Bücher und alle möglichen Kram so aus den 70ern immer hier rumstehen und der taucht in so vielen alten Rankings immer wieder auf. Und ich habe mich echt lange gefragt, irgendwas muss doch dran sein, der taucht so oft auf. Und ich habe ihn tatsächlich vor, oh Gott, lass mich überlegen, ist glaube ich schon 6-7 Jahre her, da hatte ich so eine 60er, 70er Jahre Independent-Phase, da habe ich dann auch so Filme von Regisseuren wie Bill Rebane oder Ray Dennis Stackler oder sowas für mich entdeckt oder Herschel Gordon Lewis, der ja auch so im Independent Gore ja angefangen hat. Und da bin ich dann auch irgendwo, über irgendeine Plattform, es war wahrscheinlich Plex, ich weiß es nicht mehr, bin ich auf Astrozombies gestoßen und habe gedacht, komm, denn heute ist der Tag. Und dieser Tag war ein glorreicher Tag. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich habe da wirklich gesessen vor dem Bildschirm. Ich habe den, glaube ich, auf dem Laptop unrühmlicherweise damals geschaut, weil ich unterwegs war und habe gedacht, warum bin ich jetzt nicht zu Hause auf dem Sofa und kann das wirklich in groß genießen? Ich habe wirklich Kopfschüttelt. Es war auf der Zugfahrt, habe ich da gesessen und so, nee, das gibt's nicht. Warum kanntest du den noch nicht? Das war meine Entjungferung damit quasi.
Okay. Und seitdem, wie ich raushöre, großer Fan.
Ja, ich habe unheimlich schnell dann rausgefunden, was der Ted Mikkels noch so gemacht hat und hab dann rausgefunden, wie viele Filme der schon auf dem Kerbholz hat. Und hey, allein Filme wie Die Leichenmühle oder sowas, wo Leute eine Maschine bauen, um Leute zu zerschreddern, um das als Katzenfutter zu verkaufen oder keine Ahnung. Da habe ich gedacht, okay, ich habe gerade wirklich einen neuen Lieblingsregisseur für mich entdeckt und ich bereue keinen seiner Filme.
Das klingt ja fantastisch, die Leichenhügel. Das muss ich mir gleich vorbereiten. Ich habe vorhin über Movie Break geguckt, mal auf den Regisseur geklickt, weil ich kannte ihn gar nicht. Und da werden dir nur 3 oder 4 Filme angezeigt. Also müsste die Datenbank scheinbar ein bisschen auffrischen.
Ein bisschen.
Mit solchen Perlen.
Ja, der hat 20 Filme gemacht.
Also ich habe es auf Letterboxd geprüft und hatte mir dann nur die Covers angeguckt und die Titel und dachte auch, ja, hast du noch nie von gehört. Und tatsächlich ist jetzt auch Astro Zombies der erste Film von dem, den ich da irgendwie mal markiert habe. Vorher noch ein paar Daten, damit die Zuhörer auch eben wissen, worüber wir sprechen. Astro Zombies aus dem Jahr 1968 von Ted V. Mickels, ich hoffe, das wird so ausgesprochen.
Ja.
Hatte damals ein Budget von schlanken 37.000 US-Dollar und hat
zu viel.
Und hat am Boxoffice 3 Millionen eingespielt.
Wow.
Vielleicht noch als Fun Fact nebenbei, ich glaube, $3.000 der $37.000 ging nur auf den Hauptdarsteller.
Ja.
Der hatte ausgehandelt, dass der eben so eine hohe Gage bekommt und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Film so um die $34.000 gekostet hat und das war damals schon nicht wirklich viel.
Warte mal, Hauptdarsteller, meinst du John Carradine oder den tatsächlichen Protagonisten?
Ja, den Protagonisten, den Wendell Corey.
Okay, also nicht John Carradine.
Nein.
Der war aber auch nicht
der günstig. Der arme Mann. Ja, aber da musste dafür weniger als 3 Tonnen. Ich dachte, den haben sie wenigstens mit Geld zugeschmissen dafür. Aber nicht so. Dafür, dass er nicht aus dem Keller raus durfte. Aber gut, da kommen wir später noch zu.
Bevor wir in den Film ein bisschen reingehen, lese ich die Inhaltsangabe vor. Und an die Zuhörer, das ist wirklich wichtig, diese Inhaltsangabe ist notwendig, weil ich persönlich diesen Film nicht verstanden habe. Und deswegen hilft diese Inhaltsangabe einfach nochmal, um so ein bisschen reinzukommen. Es geht um Folgendes. Der ehemalige NASA-Wissenschaftler Dr. DeMarco wird von einer Geheimregierungseinheit beauftragt, eine tödliche Waffe zu entwickeln. DeMarco, der von seiner skrupellosen Assistenten Fargeau unterstützt wird, beginnt mit grausamen Experimenten. Er verwandelt Leichen von Verbrechern und Wissenschaftler, um sie in unheimliche Zombie-Roboter zu verwandeln, die er als Astro-Zombies bezeichnet. Währenddessen wird ein Team von Regierungsagenten und Wissenschaftlern, darunter der erfahrene Professor Holman, auf die mörderischen Machenschaften von DeMarco aufmerksam. Sie versuchen verzweifelt, die Identität des Mörders und die Gründe hinter den grausamen Taten aufzudenken. Als die Astro-Zombies immer mehr Opfer fordern, wird der Wettlauf gegen die Zeit immer dringlicher. Hab ich alles nicht ganz so mitgekriegt in dem Film?
Ich wollte gerade sagen, das klingt auch nur so theoretisch wie das, was der Film tatsächlich zeigt. Aber gut.
Carlo, wie hat dir der Film gefallen? Und jetzt hoffe ich mal darauf, weil du so viel schon mit in dieser ganzen Zeit mit dem Trashcast toll fandest, bin ich gespannt, wie dir Astro-Zombies gefallen hat.
Ja, also Astro-Zombies, lupenreiner Exploitation-Film, würde ich mal sagen, wo ich natürlich auch gespannt war. Ich habe den seit zig Jahren von Subkultur Entertainment auf DVD aus dieser Grindhouse Collection. War, glaube ich, damals die allererste DVD, die rauskam von denen, wie sie diese Grindhouse Collection auf den Markt geworfen haben. Und ja, der Titel klingt geil, habe ich mir gedacht.
Seitdem stand der jetzt bei dir im Schrank?
Ja, über 12, 13 Jahre. Ich glaube, die erste Grindhouse Collection kam 2011 oder was raus. Der war noch eingeschweißt.
Und den hast du nie geguckt? Also ich meine, ich habe auch sogar Teilleichen, die so 5, 6, 7 Jahre.
Ja.
So lange?
Ja. Was? Ich hab sogar noch mehr hier rumliegen. Aber,
ja, aber auch bei dem Titel, das wäre so ein Ding, wo man sagt, ja, heute ist er fertig.
Ja, ne? Können wir mal einen eigenen Podcast machen mit unseren Teilleichen. Ja, jedenfalls, jetzt habe ich endlich mal dann ausgepackt, Astro-Zombies, klingt cool, aber erfahrungsgemäß, mittlerweile ja schon viele solche Exploitation-Dinger gesehen, kann geiler Titel sein, geiles Cover und dann ist es nichts. Aber ich muss sagen, der Anfang hat mich schon mal abgeholt mit dem ersten Mod. Das fand ich echt so richtig schön Drive-In-Kino-mäßig.
Drive-In war es ja auch wirklich.
Da hatte ich Spaß die ersten Minuten und dann irgendwie, aber ja, das ist wieder so einer jetzt. Jetzt wird's etwas langatmig. Jetzt kriege ich wahrscheinlich erst am Schluss wieder was zum Feiern. Was dann tatsächlich auch so war. Also es war halt, um es kurz zu machen, ein Exploitation-Film, ja, dem für mich persönlich irgendwie wieder die Luft ausging in der Mitte, der nur am Anfang so richtig Fun macht und am Schluss wieder richtig Fun macht. Und zwischendrin war er halt richtig schön. Schön billig, ja. Aber hat durchaus seine Momente. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht nochmal reinschmeißen in den Player.
Das wird super spannend. Wir haben, Steffen sagte ja schon, dass er diesen Film auf eine absurde Art und Weise liebt, was er mir gleich auf jeden Fall erklären muss. Ich glaube, ich hatte viel mehr Spaß mit dem Film als Carlo in dem Fall, weil ich von ganz, ganz vielen Dingen wirklich fasziniert, was da jetzt abgeht. Jacko, wie war jetzt deine erste Seherfahrung?
Ja, ich kann Carlo zum Teil zustimmen. Also was du vorher gesagt hast, der Wettlauf gegen die Zeit, was in der Inhaltsangabe war, das ist auch wirklich eher anders zu verstehen, als es, glaube ich, sonst gemeint ist. Weil ich glaube, die Zeit war hier auch oft der Gegner. Also im Mittelteil, da muss, glaube ich, viel Zeit totgeschlagen werden. Weil die einfach auch nicht wussten, wie machen wir denn jetzt weiter. Da gebe ich Carlo recht, der zieht sich in der Mitte teilweise gewaltig. Aber, das muss ich auch sagen, er hat da immer noch seine sehr kuriosen Spitzen, die ich immer wieder gedacht habe, oh mein Gott, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich musste den Film tatsächlich auch zweimal zumindest anfangen. Ich bin beim ersten Mal eingeschlafen, das lag aber wirklich daran, es war sehr spät, als ich den gestartet habe und habe eigentlich etwas, ich sag mal, etwas Turbulenteres erwartet. Aber gerade beim zweiten Mal musste ich dann feststellen, dass auch dieses sehr langsame und unbeholfene, gerade was das Erzählerische, nenne ich es mal, angeht, also das Drehbuch ist wirklich eine absolute Katastrophe und wirkt halt teilweise arg improvisiert. Ich habe es nicht recherchiert, aber es wirkt tatsächlich oft so. Aber auch das hat im zweiten Durchlauf irgendwie den Charme des Films deutlich ausgemacht. Also, sagen wir es mal so, ich hatte ein riesiges Problem, hinterher die üblichen Punkte dafür zu vergeben. Ich bin ja auch mal geneigt, wirklich miserablen Film eine höhere Punktzahl zu geben, weil ich sage, das ist bei dem, ich glaube, die Punkte, die ich dem letzten Endes gegeben habe, die spiegeln überhaupt nicht wieder, wie ich den Film tatsächlich finde. Aber das war wirklich so, wenn man das mal irgendwie in so ein Wertesystem packen muss, man muss es ja auch vergleichbar machen, das fand ich hier wahnsinnig schwierig, den mit Punkten abzubilden. Ja. Das, was der dir abliefert. Ne? Ja. Also, das, ich glaube, hier würde ich auch verzichten, hinterher meine Punktzahl zu nennen, weil es mir wirklich nicht dem gerecht, was ich hier gesehen habe. Nee, ne? Aber man muss es ja irgendwo noch transparent und vergleichbar machen.
Nee, also ich denke auch, bei mir war es auch so mit der Punktebewertung, auf so einer, wenn du den als normalen Film bewertest, ist es natürlich nicht möglich. Aber wenn wir nachher ein paar Szenen einfach mal durchgehen, da ist so viel richtig schöner Quatsch dabei, wo ich habe auf der Couch gelegen, ich habe mir diese Fassung, die gerade auf Amazon frei verfügbar ist, angeguckt, die, glaube ich, gewaltige Tonprobleme hat, weil teilweise war der Ton auch eine paar Sekunden versetzt und so.
Aber wie
also? Bei dir auch. Ich dachte schon, das wäre mein Fernseher oder meine Anlage.
Ich dachte auch, das liegt an mir. Nein, es ist tatsächlich so.
Ja. Und dann habe ich es auf Englische geschaltet und da war es genauso. Dann habe ich wieder auf Deutsch zurückgemacht, weil ich habe es schon auf Deutsch nicht verstanden. Da dachte ich, Englisch macht es noch schwieriger. Aber meine Bewertung spiegelt auch nicht das wieder, wie viel Spaß ich damit hatte. Aber Steffen, erleuchte uns. Warum ist Astro Zombie so ein schöner Trashfilm und warum hat er dich erleuchtet?
Ich habe hier tatsächlich dafür, dass es ja nicht der erste von Ted Mikkels war. Es fühlt sich ja erstmal an wie so ein erster Gehversuch, meint man. Ganz viel passt hier einfach. Also, ganz viele Sachen sind hier nicht mal im selben Raum geistig gefühlt. Also wir können
sehr gut schnell
schon geschrieben, das ist wunderbar. Er ist ja wirklich in Sphären unterwegs. Also ich hätte wirklich gerne mal dieses Drehbuch gesehen, weil es wirkt einfach komplett chaotisch im Sinne von, da wurde wahrscheinlich ganz viel zwischendrin oder nachträglich noch reingedoktert. Also es ist wirklich so ein verarztetes Grunddrehbuch schon, wo du denkst, oh Gott, und jetzt musst du damit noch, ich glaube, die haben 6 Tage oder wie lange gedreht, es war nicht lang, haben sie dann noch versucht, das so schnell wie möglich abzudrehen, um eben kostensparend noch irgendwo zu sein, weil...
Genau. Also ganz kurz, wenn ich da einwerfen darf, tatsächlich, die Dreharbeiten haben 6 Tage gedauert, ja. Aber Mickels hat 2 Wochen vorher, oder er hat in 2 Wochen alle Aufnahmen schon gedreht, wofür er keine Schauspieler brauchte. Und das hat er dann in Eigenregie gemacht, weil er sich das einfach nicht leisten konnte, Cast und Crew länger als eben diese Drehzeit. Ich glaube, das war sogar auf mehrere Tage, also auf ein paar Tage mehr angesetzt. Aber er hatte einfach nicht mehr Kohle und hat dann auch in so Guerilla-Aktionen dann eben dann selber noch ein paar Aufnahmen gedreht, die eben keine Schauspieler und sowas beinhalteten. Aber tatsächlich, ja, wenn die Gerüchte stimmen, hat der ganze Dreh 6 Tage gedauert. Entschuldige, Steffen, dass ich dich unterbrochen habe.
Ne, alles gut. Nee, das ist ja auch eine gute Info, weil da wundert man sich dann auch nämlich nicht, dass es so viele Szenen gibt, die so lange gedehnt sind. Stichwort, ich lege den Chip in die Festplatte und schraub das zu, mach's wieder auf. Und da denkt man sich, das war wahrscheinlich eine dieser Szenen, die im Voraus gedreht wurden. Weil da brauchst du nur eine Hand, die sich bewegt. Ja, für mich ist der Film tatsächlich, es ist nicht ein Film, es sind für mich 2 Filme. Du hast einmal diesen klassischen Mad Scientist Frankensteinesken Monsterfilm und du hast eine Art Agenten-Thriller und das haben sie hier zusammengewurstet und das ist total spannend, wenn man schaut, was er davor und danach so gemacht hat, weil der hat ja wirklich alle Genres durchgearbeitet und hat auch später ganz viele solche Vorläuferfilme von Drei Engel für Charlie und sowas gemacht. The Doll's Crotch, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Total sexistischer, wir packen Frauen in Bikinis und lassen sie Bösewichte bekämpfen. Scheiß, aber hochunterhaltsam, exploitativ, ohne Ende. Und hier war das genau so eine Vermischung. Nur, dass er hier noch nicht den Mut hatte, bestimmte Dinge zu zeigen. Also zumindest was die weiblichen Darstellerinnen anging. Dafür war er dafür auf der blutigen Seite, umso experimentierfreudiger. Und du kannst wirklich diesen Film, du kannst wirklich Marken setzen. Du kannst den durchdeklinieren mit einem Edding und kannst sagen, da hat er wieder eine Idee gehabt. Da hat er wieder eine Idee gehabt. Da hat irgendwas nicht geklappt, da muss er umdisponieren. Da hat er wieder eine neue Idee gehabt. Und das ist total spannend. Das ist wie so eine Operation am offenen Herzen, wo du nebendran stehst. Du bist nicht der Chirurg, sondern nur so ein Gaffer und denkst, ach geil, jetzt mach mal die Vene da auf. Guck mal, was da drin ist.
Also mir sind da auch diverse Kuriositäten aufgefallen. Und das Schönste, was du gerade angesprochen hast, sind diese langgezogenen Kamerasequenzen, wo ich mir denke, schneid doch endlich, bitte, mach einen Schnitt. Und das sind auch keine guten Szenen. Also nicht, dass man da jetzt irgendwie so einen schönen Longshot oder sowas hat. Tatsächlich gibt's da eben die eine Szene, wenn eine Schraube dann einfach über 1 Minute aufgedreht wird, um sie danach für 1 Minute wieder zuzudrehen. Oder diese Bluttransfusion, wo einfach 2 Minuten ein Schlauch gezeigt wird, wo viel zu flüssiges Blut rauskommt. Und ich mir beim Schauen die ganze Zeit dachte, ja, ich hab's verstanden, aber jetzt schneid doch mal. Und dann stehen die da immer noch und halten einfach nur diesen Schlauch. Und ich verstehe auch nicht, jetzt, ich muss ganz ehrlich sein, Carlo, vielleicht weißt du da mehr oder hast du da eine Ahnung von, warum haben die da nicht einen 80-Minüter oder so einen schönen 78-Minüter draus gemacht? Warum zwangsläufig die 90 Minuten? Kannst du dir das erklären?
Naja, 90 Minuten zählen ja immer so als die Spielfilmlänge. Gut, die hätten wahrscheinlich auch 80 Minuten machen können. Informationen, warum, weshalb, aber ja nicht. Ich kann nur spekulieren, aber vielleicht wollte er von seinen Experimenten, die er beim Dreh da durchgeführt hat, einfach die Szene noch drin haben und die Szene drin haben und dann kam er halt bei 90 Minuten raus. Länger hätte es wahrscheinlich nicht sein dürfen, das war ihm wahrscheinlich auch bewusst. Dann hat er halt das gute Mittelmaß genommen und das waren die 90 Minuten. Aber nur reine Spekulation.
Ich glaube, wir reden ja nicht mal von 90 oder 80 Minuten. Ich glaube, das Problem war, hätte man wirklich alle Szenen, die gar nicht notwendig gewesen wären für die Handlung, rausgenommen, wären wir hier mal unter 50 Minuten gelandet oder noch schlimmer.
Wahrscheinlich, ja.
Und das Ding ist ja auch, die Szenen, die ihr beschreibt, die spielen ja größtenteils in diesem Labor, in dem John Carradine da hausen muss, ne? Der wirklich ein relativ großer Star, war ein großer Star damals, aber schon ja auf seine alten Tage, ne? So ein alter Universal-Horror-Klassiker-Star, der ihm hier den Mad Scientist geben muss und die ganze Zeit im Kellerlabor rumläuft und seinen buckligen Gesellen, wie hieß er denn gleich nochmal, Ephraim, hieß er so?
Ja.
Die ganze Zeit erklärt, was er da eigentlich macht, was ja auch nur dazu dient, um diese Szenen zu erweitern. Also er erklärt ja Ephraim die ganze Zeit, was er da tut, und du denkst so, ich weiß gar nicht, ob Ephraim überhaupt seinen Namen schreiben könnte, erzähl ihm das doch nicht, das ist doch völlig egal. Also er erklärt das einerseits dem Publikum, damit das Publikum irgendwie versteht, was da passiert. Er erklärt es Ephraim, damit er seinen Text aufsagen kann und damit einfach Zeit vergeht. Die schlagen damit unendlich viel Zeit durch und du kannst das im Prinzip, alles hier mit John Carradine hättest du im Prinzip an einer Rutsche durchdrehen können, spart auch Geld. Das ist, glaube ich, auch so der Hintergedanke irgendwie dabei. Ne?
Absolut.
Das ist einfach Kostenminimierung hoch 10. Das ist dann, wenn man mal so guckt, es ist nicht wirklich unterhaltsam, aber wenn man das durchschaut, was die da eigentlich machen die ganze Zeit, auch diesen Film die ganze Zeit zu strecken, wahnsinnig künstlich, auch immer so Szenen zwischendurch reinzunehmen, die eigentlich gar nicht so zu dem passen, was da eigentlich ablaufen sollte, sage ich mal. Wie so eine Schießerei, die dann, so eine Action-Szene, die da mitten drin ist, die überhaupt nicht zu diesem ganzen Horror-Ding passt. Aber das machen die einfach nur, um Zeit totzuschlagen und weil es gerade irgendwie machbar war. Das ist schon sehr kurios.
Ja. Steffen, hast du verstanden, was überhaupt der Plan von ihm war? Weil es fallen so Worte wie, ich muss es mir aufschreiben, Erinnerungsdatenbank, dann haben wir Astro-Zombies, dann haben wir plötzlich eine völlig random, eine gefesselte Frau in diesem Labor, wo die herkam. Keine Ahnung. du hast ihn ja jetzt schon Minimum zweimal oder öfters gesehen. Kannst du mir erklären, was der Plan war? Also, ist es der schlechteste Bond-Bösewicht, den man sich vorstellen kann? Oder?
Ja, es ist eigentlich, ist es der geistige Vater des Terminator, behaupte ich. Er wollte den perfekten künstlichen Menschen erschaffen, der aber auf der einen Seite durch seine Künstlichkeit eben nicht auffällt und dadurch zum perfekten Killer werden kann. Und ja, dieser Science-Babble, der hier in diesem Film, der wird hier wirklich ad absurdum getrieben. Das sind so viele Begriffe, die hierfür erfunden wurden, behaupte ich, weil diese Dialoge, eigentlich sind es Monologe zwischen dem Doktor und seinem Gehilfen, jedes dritte Wort ist irgendein wichtig klingendes wissenschaftliches Wort, damit es irgendwie wissenschaftlich klingt, ja. Damit jeder versteht, ach, der Typ ist Wissenschaftler, der trägt nicht einfach nur so einen Kittel. Aber wenn du dann hörst, Gedankenwellenübertragung über Funkwellen oder Zelluloidlebern und hast du dich gesehen?
Ja, das fand ich total schön.
Da habe ich mich echt gefragt.
Plastische Gedärme.
Ja.
Da haben die auch Innereien künstlich hergestellt. Für wen denn das? Hat der auch künstlichen Stuhlgang, damit das besonders authentisch wird? Das macht so gar keinen Sinn.
Sensationell. Ich dachte am Anfang, der ist Lehrer. Und der hat so einfach so Plastikorgane dann da liegen, was er jetzt dann irgendwem erklärt, so, das, liebe Kinder, das ist ein Dickdarm und das ist ein Gehirn. Und dann sagen die mir dann auf einmal, dass dieses offenkundige Plastikdingens, was da liegt, so, nee, das ist ein echtes Gehirn, das funktioniert auch noch. Okay.
Total geil. Und er sagt ja auch noch, ja, das ist ja ein sehr primitives Modell, ne? Und dann wird umgeschaltet zu dem Dr., wie hieß der, DaMarco, also den John Carradine spielt. Und dann denkst du, das ist aber genauso primitiv, was der da macht. Also so primitiv war das gar nicht, was du da hattest. Ne? Das ist alles so weird irgendwie.
Carlo, du hattest die erste Szene angesprochen, also der Einstieg in den Film. Und vielleicht können wir ja einfach auch mal so ein paar Szenen nehmen. Wir sehen ja eben, wie eine Frau, also da habe ich auch erst gedacht, nochmal, um kurz abzuschweifen, dass die Amazon-Fassung, die ich habe, einfach viel, dass das mit dem Licht nicht ganz passt, weil um Dunkelheit in diesem Film zu simulieren, wird einfach das Bild abgedunkelt. Und man sieht, dass es tagsüber spielt, aber gut, das wer hält sich schon an solchen Kleinigkeiten auf? Diese Frau fährt in eine Garage, wo dann der Astro-Zombie auftaucht und diese Frau umbringt. Du hast vorhin erzählt, dass der Film dich am Anfang noch hatte und dich auch angesprochen hat. War es der Gore? War es der Mord? War es einfach die Erwartung auf was Größeres? Was waren deine Gedanken bei dieser Szene?
Ja, es war schon mal, ich finde ja immer gut, wenn Filme beginnen und es passiert gleich was in den ersten Minuten. Da holt dich der Film ab. Ne? Das ist die beste Formel, um einen Film zu machen, auch bei großen Blockbustern und so. Und ja, der Gore erwarte ich bei so einem Film eigentlich in der Richtung, aber das war ja, der war ja auch eher mäßig, sag ich mal, in der Sequenz. Aber gut, er war da. Und aber ich habe mir gedacht, oh cool, ja, da kommt jetzt so ein Viech, ja, hier, dieser Astro-Zombie. Wenn die jetzt so weitermachen und der stapft hier durch die Gegend und erledigt dann so einen nach dem anderen, ja, dann kannst du hier die guten 90 Minuten verbringen. Also gedacht, ja, Einstieg, das muss man so halten können, dann könnte es was werden. Deswegen war ich da noch sehr, sehr erfreut. Und ich fand auch die Szene in der Garage ganz gut. Ich war sogar während diesem Moment des Mordes, war ich irgendwie mit meinen Gedanken auch bei Scream 1. Weil diese Garage, ja, irgendwie war ich da wirklich bei dem Garagenmord in Scream 1. Aber
ich glaube, das ist das erste Mal in Menschengedenken, dass Astro-Zombies Vergleiche mit Scream mitgezogen bekommt. Also
ja, wahrscheinlich liegt es daran, weil mich bei Scream 1 diese Sequenz mit diesem Garagenmord, das hat mich immer fasziniert. Und ich glaube immer, wenn jemand in die Garage geht, mittlerweile denke ich an Scream 1. Das ist einfach bei mir. Das ist so reingebrannt, ja.
Das klingt nach einem schweren Trauma, würde ich sagen.
Ja, nee. Ja, eher die Faszination dieser Szene bei Scream 1. Aber ja. Und dann war Schnitt und es ging weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Jetzt sind wir mal gespannt, in welche Richtung das sich alles entwickelt. Und dann, ja, dann kam wieder die Streckung der Soße sozusagen.
Was mich dann ein bisschen überrascht hat, und das wird später im Film auch nochmal auftauchen, du sagtest zwar, dass sie sich mit dem Gore zurückhalten, und da wäre ich auch bei dir. Ich muss aber sagen, dass ich diese Szene ganz am Anfang, weil die ja mit dieser kleinen Garten... Was ist das, so eine Gartenhake, Hacke?
Ja.
So eine Hand.
Das habe ich mich auch gefragt. Was ist das?
Nee, eigentlich? Das kenne ich. Ich weiß nur den Namen dafür nicht. Das
ja, ist so ein Gartenwerkzeug irgendwie.
Ja. Was ist das? So mit eigentlich? So drei, ja, mit so okay. Drei Spikes dabei und damit kannst du eben den Boden auflockern. Und
genau.
Ich war.
Ja, alle Stadtkinder hier, ne? Weiß keiner, wie das heißt.
Ich war aber überrascht, wie gewalttätig das ist. Nicht, dass man da jetzt viel Gore sieht. Man sieht da ein bisschen künstliches Blut an das Auto spritzen. Aber wir befinden uns ja eben auch im Jahr 1968. Und da fand ich den Einstieg relativ gewalttätig. Steffen, würdest du mir dabei pflichten, oder?
Ja, absolut. Das ist auch, finde ich, für die Zeit. Also 68. Da denkt man mal so, zu der Zeit, was gab es denn schon so an Brutalitäten? Und ich habe tatsächlich als erstes im Kopf gehabt sofort Herschel Gordon Lewis, so Sachen wie Bloodfeast und hast keine Ahnung. Der wusste auch nicht, was er machen will. Er wusste nur, es soll so brutal und blutig wie möglich sein, hatte aber ähnliche Mittel zur Verfügung, auch die seiner Zeit. Ich meine, der war ja nur 5 Jahre vorher. Und genau das, es macht sogar fast einen dritten Film noch im Film auch für mich. Also du hast wirklich diesen Proto-Slasher schon fast ein bisschen, der in einigen Szenen durchkommt, wo ich total begeistert bin, weil drei Filme in einem, mach das mal. Kauf dir mal eine 3-in-1 DVD-Box im Aldi oder beim Edeka. Da ist meistens nur dreimal Scheiß drin. Aber hier hast du tatsächlich drei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Und du weißt nicht mal, wie das Mordwerkzeug heißt. Und in einer Szene vergessen sie es sogar reinzunehmen. Und dann haut er mit der Hand nur so auf sie ein. Aber egal. Hauptsache, es blutet. Und das fand ich für den Auftakt perfekt. Weil, ja, wie Carlo hat es eben schon gesagt, am Anfang, es passiert was. Das ist so eine typische, ja, das ist so eine Marketingmasche, weil wenn du den Produzenten vorlegst, den Film, die gucken die ersten fünf Minuten und wissen, ah, geil, da passiert was. Okay, den nehmen wir ins Programm, den zeigen wir. Ich glaube, das hat auch, weil ihr euch ja gefragt habt mit dieser Laufzeit, ich weiß zumindest bei diesem Film, dass er nicht in einem klassischen Drive-In gelaufen ist. Also so in einem klassischen Double-Feature, glaube ich. Er hat tatsächlich einen Solo-Start bekommen. Und ich glaube, dass das kalkuliert war von Ted Meckles, dass er gesagt hat, ich muss diese 90-Minuten-Marke sprengen, um Solo laufen zu können. Und nicht wie so, ja, Anfangsfilme mit 70, 75 Minuten so im Double-Feature. Und einen finden die Leute geiler als den anderen. Ich glaube, er wollte da alleine stehen auf der Bühne.
Okay, das wusste ich gar nicht, dass es da überhaupt mal irgendwie ein Thema war oder so.
Ja, aber das macht total Sinn. Also das erklärt wirklich diese Laufzeit, weil anders kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären teilweise. Ne? Was mir einfällt, auch zu dieser Anfangsszene gerade, was auch nachher dann überhaupt gar keinen Sinn macht, es wird, du siehst am Anfang diesen, ich sag mal, Astro-Zombie, der ja auch relativ kurios aussieht. Und im Nachhinein wird ja erklärt, dass eigentlich das Ziel ist, irgendwelche synthetischen Menschen, Roboter zu erschaffen, die aber täuschend ähnlich sind, die man gar nicht erkennen würde. Da denke ich mir, aber wie sieht der denn aus? Also das ist doch.
Das ist aus wie ein Lego-Männchen.
Was ist da schiefgelaufen? Ist der einfach vorher abgehauen, bevor sie das Gesicht gemacht haben? Was war da los?
Ja.
Auch. Und vor allem, wenn das vorher mal ein. Also, das war sehr wild.
Ja, und zumal, dann geht's ja auch, dann haben wir ja kurz die Protagonisten, die du siehst, und ich glaube tatsächlich, 3 Minuten nach dem ersten Mord siehst du ja schon wieder eine Leiche da aus dem von einem Autounfall, wo ich mir auch dachte, wie passt das denn da jetzt rein?
Der Anfang ist ein bisschen verwirrend, weil das eben so schnell aufeinander folgt. Und generell, dieser Film ist ja sehr verwirrend, weil die einfach viel ineinander verwurst. Und du hast vorhin gesagt, du verstehst nicht ganz, was das Ziel des Antagonisten ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was das Ziel ist von dieser, ich nenne mal, Gangsterbande ist, also die von dieser asiatischen Dame angeführt wird.
Tura
die
Santana.
Ganz offensichtlich hinter das Geheimnis von Dr. DeMarco kommen wollen, was so ein Spionage-Thema dann irgendwie aufmacht. Aber was, ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, was wollen die denn effektiv?
Waren das nicht Regierungsleute, die...
Ja, das wird dann irgendwann so reingeschmissen, aber wahrscheinlich auch, weil die in Erklärungsnot gekommen sind und selbst irgendwann gemerkt haben, wir brauchen halt, weil diese Astro-Zombies haben wir nur am Anfang und am Ende. Das Budget halt alle. Wir müssen ja irgendwas dazwischen haben. Wir müssen ja so Gegenspieler haben. Dann wurden die ja mit reingenommen. Und ich glaube, auch dann haben die gemerkt, ja, hoppala, warum sind die ja eigentlich? Und dann wurde so aus notdürftig was reingeschmissen. Ja, die arbeiten für Regierung XY eventuell oder so. Das ist halt also gar kein Hand und Fuß. Das ist einfach so, wir drehen mal drauf los. Und am Ende fällt uns irgendwie ein, ja, nee, warum sind die eigentlich hier? Das ist so dahingeschissen. Finde ich aber auch ganz spannend.
Ja gut, also ich weiß nicht, wie die dann direkt an die Schauspielerin Tura Santana gekommen sind, aber die war ja auch nur da, um gut auszusehen, glaube ich. Und so manchmal, wie sie in Szene gesetzt worden ist, die sollte schon den nötigen Sexappeal mit reinbringen, vermute ich mal.
Ja, wobei der für so einen Exploitation-Film ja noch relativ handsam ist, was gerade das angeht. Der lässt eher so durch die Blume, sag ich mal, seinen Sexismus durchblicken, was ich dann auch mal ganz charmant und witzig fand eigentlich. Das war so dieser 60er-Jahre-Alltagssexismus, der dann so durchgeschummert ist, gerade durch den Protagonisten, Dr., wie ist er, Eric, ich hab's vergessen, der auch so ein paar sehr anzügliche Bemerkungen macht, so, das war auch, ja, drollig, aus heutiger Sicht natürlich schwierig.
Ja, gut. Darüber kann ich ja hinwegsehen, muss ich. Also nicht, dass ich das gut heiße oder gut finde, gar keine
Frage. Ich find's lustig im Kontext.
Ne? Aber es ist,
weil das war damals halt ganz gang und gäbe.
Ja, 1968. Da ist das dann eben so, dass die Frau dann auch eben dann, ne, die sieht dann eben zu, dass es dem Mann gut geht.
Ne? Ja, oder wenn er da reinkommt, so, ich würde dir ins Näschen kneifen oder auch woanders hin. Auch Eric. Ne? Also so, bring das mal heute hin.
So hat Carlo seine Frau kennengelernt.
Ja, vielleicht.
Ja. Und schön ist dann auch im Finish, wo er sie dann mitbringt, aber bleib hier stehen und beweg dich nicht von der Stelle. Und sie macht das auch. Also da kommt auch der Zombie mit der Machete und sie bleibt da stehen und schreit einfach nur, weil der Mann hat gesagt, bleib hier stehen. Das ist eine dumme Nuss, beweg dich.
Heißt das, du benutzt mich als Lockvogel, Eric? Ja, und du musst nur hier sitzen. Genau. Wir werden schon aufpassen, dass dir nichts passiert, nachdem deine Kollegin fünf Minuten vorher auf bestialische Weise umgebracht worden ist. Okay, dann setz dich auf diesen Stuhl. Ich vertraue dir, Schatz.
Genau, und setz dich ans Fenster und guck durchs Mikrofon, dann siehst du beschäftigt und intelligent aus. Als würdest du arbeiten.
Auf einem viel zu hohen Stuhl, die war viel zu weit von dem Mikroskop weg.
Voll geil.
Und ich glaube, man hört jetzt schon raus, irgendwo ist es natürlich belustigend, was jetzt so, was wir da so besprechen. Aber Carlo, ich glaube, das ist so ein bisschen auch was diesen Charme ausmacht, oder? Hat sich da dann der Film schon komplett verloren gehabt? Weil mir hat es sehr, sehr gut gefallen, eben genau diese Szenen zu beobachten und mir zu denken, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Und dann war ich amüsiert.
Ja. Du hast schon recht. Das ist ja das, was den Charme dieser Filme ausmacht. So Szenen, die völlig gaga sind. Und vielleicht habe ich da mittlerweile auch schon zu viel geguckt. Oder mein Erwartungsgehalt ist mittlerweile so immens, dass ich da immer was mir vorstelle, was ich sehen will. Und dann, wenn es dann irgendwo nicht erfüllt wird, dann denke ich mir, ist das wieder, schleift sich das hier durch, ist das langweilig. Aber Astro-Zombies, ich glaube auch, Subkultur hat den nicht umsonst in die erste Grindhouse-Box mit reingepackt, weil denen lag, glaube ich, da auch schon was dran. Und er hat ja auch irgendwas. Ne? Also dieser Astro-Zombies, der ist schon, der vereint schon alles, was dieses Exploitation-Kino ausmacht. Ich habe aber halt für mich, vielleicht, oder ich sollte vielleicht auch immer im Kopf das Vergleichen aufhören. Ich habe viele andere Titel, wo ich sage, oh, da habe ich weitaus schönere 90 Minuten gehabt und da ging es flott zur Sache und da hatte ich Spaß. Vielleicht ist es wirklich, hätte ich Astro-Zombies vor Jahren geguckt, hätte ich so, boah, das ist genau das, was ich erwarte. Aber vielleicht, ja, war das der Nachteil einfach, dass ich zu viel mittlerweile bei dem ganzen Schrott da hier konsumiert habe. Das ist eine Möglichkeit.
Ja, das ist tatsächlich spannend, weil gerade was du gesagt hast, Carlo, weil man sagt hier die Vergleichbarkeit. Jetzt schau mal, auch wieder die ist tatsächlich ein Film, auch wieder mit Tourist Satana, 3 Jahre vorher kam Faster Pussycat Kill Kill von Russ Meyer raus. Und das ist wirklich.
Oder die Satanswelle von Titzfeld.
Und der ist ja eine absolute Exploitation-Granate geworden. Und das, finde ich, zeigt auch einfach mal, warum sie nochmal besetzt wurde. Weil sie war, glaube ich, immer noch Gogo-Tänzerin irgendwo, wurde da aufgegriffen und hey, du siehst gut aus, wir packen dich in unseren Film. Aber ich finde auch, man kann da auch super vergleichen, was anhand von ihr. Ich fand sie in Faster Pussycat, beziehungsweise ich mag den deutschen Titel, die Satan-Zweiber von Titfeed liebe ich ja.
Ja.
Absolut beängstigende Darstellerin, unheimlich dominant, unheimlich mächtig, nicht nur vor der Hütte, sondern auch mit dem, was sie transportiert, mit ihrer Einschüchterung. Und in dem Film hat sie ja eigentlich eine ähnliche Rolle, nur da merkst du plötzlich, da war kein Russ Meyer oder wer dahinter, der das in Szene setzen konnte. Die wollten auch hier eine starke, unabhängige Agentin, die sogar selbst, also ich fand diese Szene so geil, wo sie dann hinter der Mauer vorkommt, das Bein auf dieses Sprungbrett am Pool stellt und dann erst mit den Typen über den Haufen ballert. Ich habe aus einem Interview rausgefunden, das hat sie selbst improvisiert, weil sie gesagt hat, ja, wäre jetzt so eine Pose, die ich einnehmen würde, wenn ich eine Agentin wäre. Da hat man ihr Freiraum gelassen. Aber das ist wirklich so dieser direkte Vergleich, wo du sehen kannst, wenn es jemand versteht und wenn es jemand einfach nicht versteht.
Ja, ich glaube, das ist auch das Problem, was wahrscheinlich auch Carlo damit hat, dieser Film, dem fehlt auch so dieses gewisse Talent auch für solche Exploitation-Filme. Dafür ist der gewissermaßen zu lame, einfach in vielen Szenen. Der wird halt eher kurios durch das, was da überhaupt nicht funktioniert, aber dem mangelt es halt arg an Tempo oder an so kreativen Einfällen. Das ist einfach so, glaube ich, sein Problem. Das wirkt alles sehr zusammengeschustert. Ging mir auch so. Ich finde ihn teilweise auch zu langatmig und der holt mich nicht über sein Tempo, über seine wilde Inszenierung ab. Dem geht so das ein bisschen flöten irgendwo.
Da bin ich aber auch voll und ganz bei euch. Also Tempo ist bei dem Film auch wirklich, das kommt da drin nicht vor. Aber es ist so dieses, was mir daran eben immer gefallen, auch diese Dialoge und wie war das, was war mit der Leber nochmal, was die da hat und Erinnerungskapseln und dann hier noch und dann hauen die da noch irgendwie so eine These rein. Ich habe diesen Doktor einfach nicht verstanden. Also, der hat mir da irgendeine Theorie erzählt, was der alles mit diesen Menschen macht und ich konnte das nicht verarbeiten und ich fand das so irre, was dort gemacht und erzählt und ausgedacht worden ist, dass ich zwar nicht unbedingt durch die Inszenierung oder durch irgendwelche packenden Action-Szenen oder Exploitation-Szenen oder sowas abgeholt worden bin, aber dieser bloße Irrsinn im Drehbuch, der hat mich warum auch immer abgeholt, weil ich wirklich glaube, dass hinter Astro-Zombies eine viel, viel größere Idee stand. Ich glaube, wenn man denen nicht 37.000 gegeben hat, sondern 370.000 oder 3,7 Millionen oder sowas, dann wäre da eine eigene Mythologie dahinter. Dann wird dir wahrscheinlich genau gezeigt werden, wie diese Transformation zum Astro-Zombie und sowas stattfindet und so. Und mir hat dieses Kuriosum eigentlich, mir hat es zumindest diese 90 Minuten hat sie sehr unterhaltsam gemacht. Und ich würde ihn mir wahrscheinlich auch nochmal angucken, wenn mich das so überkommt und wenn ich den mal irgendwie auf DVD hätte oder sowas.
Ich habe zufällig, wirklich rein zufällig, nachdem ich den Film gesehen habe, mal so ein bisschen in Online-Shops wieder gestöbert und der ist mir über die Füße gefallen. Der kommt jetzt im Mediabook raus tatsächlich.
Oh ja.
Auf Blu-ray. Für schlanke 38 Euro
ja,
oder so.
Kannst du dir dann bestellen? Na dann. Ja, nee, das ist mir dann vielleicht noch nicht mehr.
Einmal auch gedacht, so, das würde ich jetzt nicht machen, ne? Aber
also, ja, Steffen hat die Bestellung schon rausgehauen.
Ich habe die DVDs zurückgreifen. Was wir noch gar nicht besprochen haben, diese Szene fiel mir gerade wieder ein, kurz vorm Finale kommt es zu einer sehr kuriosen Szene mit einer Taschenlampe. wenn einer dieser Astro-Zombies denn die holde Maid unseres Protagonisten in ihrem Schlafzimmer überfällt, der kommt heldenhaft zur Rettung und reißt ihm, wie er selber sagt, seine Kraftquelle raus und dabei geht auch ein Schrank zu Bruch und das sah auch so aus, als hätte dieser Schrank gar nicht kaputt gehen sollen. Es sah wirklich so aus, als hätten die beim Granneln die zufällig in die Kulissen gefallen, dann fällt ihm diese Tür raus und die haben die Szene im Film gelassen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, das sah wirklich so aus. Und dann hält sich der Typ, der Astro-Zombie, halt eine Taschenlampe vor den Kopf und läuft dann damit nach Hause zum Labor. Ne? Das war auch so wild. Und das wird dann so beiläufig erklärt, warum man das macht. Das war sensationell eigentlich. Also so ein Schwachsinn.
Ja, es sieht auch so herrlich dämlich aus, wenn er wirklich wie so ein Kind die Taschenlampe dann an seinen Kopf hält und dann das habe ich schon ganz vergessen. Guck mal an, das war großartig. Und
du denkst da im Moment auch, denkst du, was macht er denn da? Warum geht er denn jetzt weg? Dieser unsterbliche Super-Zombie-Roboter-Killer. Er schubst dir diese Schranktür, dann hältst du die Taschenlampe am Kopf und rennt weg. Und das wird dir dann später erklärt, wenn ich's mal, warum er das macht. Das ist auch sehr seltsam.
Also bin ich vielleicht bei dem Film eingeschlafen, die gefesselte Frau, die dann da nur in Unterwäsche da liegt, dann wird nicht erklärt, wer das ist und wo die herkommt oder habe ich das einfach nicht mitgekriegt?
Ich war mir nicht ganz sicher, ob das die andere Labordame war, aber dann der Film ja auch so kurios immer hin und her springt in seinen Sinn, also
nee, die wurde ja totgeschlagen.
Genagelt wird, möchte dafür auch nicht meine Hand ins Feuer legen.
Ich meine, man sieht, wie sie verschleppt wird, aber ich kann ja nicht mehr genau sagen, an welcher Stelle.
Aber wird die Laborassistentin nicht mit dem Messer umgebracht, mit dem Skalpell?
Ja, also nicht.
Du hast recht, Siste. Hab ich auch schon wieder versenkt.
Also ja, die Dame auf der Pritsche ist nicht die Assistentin, es ist tatsächlich eine andere Dame. Ja. Es wird kurz gezeigt, dass sie verschleppt wird, aber ich kann ja nicht mehr sagen, an welcher Ecke das war.
Okay, gut. Ja. Ich glaube, einfach mit Logik muss man da dann auch nicht mehr weiterkommen, weil es ist so kurios, was dann passiert, ja. Und auch später im großen Finale, und da kommen wir ja nochmal auf diesen Gewalteinsatz oder so. Ich war auch plötzlich, ich will jetzt nicht sagen, da gibt's eine Gewalteruption. Aber als auf einmal ein Kopf abgeschlagen wird und der andere dann eine Machete im Kopf hat, haben wir auch gedacht, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Carlo,
vor allem, was ich gedacht habe, wo kommen diese Typen her?
Ja, gut.
Also da wird ja dann auf einmal das Polizei da, okay. Und auf einmal hat dieser Astro-Zombie eine Machete, die vom Schrank runterfällt. Und dann tauchen aber wirklich zwei random Typen auf, die du noch nie gesehen hast, in Anzügen und die werden dann geköpft. Wer sind die? Wo kommen die her? Was machen die da?
Ja, ja und das meine ich eben, da will ich nochmal das aufgreifen, was Carlo sagte. Also ich muss sagen, ich fand das, wie gesagt, für 68, Jetzt muss ich aber zugeben, ich bin jetzt in der Herschel Gordon Lewis, davon habe ich, glaube ich, bin ich so gar nicht involviert gewesen bisher. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt enorm brutal war oder so, aber jetzt ganz ehrlich, den abgetrennten Kopf, der sah nicht echt aus oder so, aber
ja, es ist schon sehr explizit. Herschel Gordon Lewis war schon expliziter, einfach weil der mehr gezeigt hat.
Ja.
Mhm. Der, also der war für seine Verhältnisse, war das schon, das war schon Splatter-Endstufe für Anfang der 60er
Jahre. Ja, klar.
Ne? Da macht halt Astrozombies weniger. Ne? Es gibt halt weniger solche Szenen. Aber gerade im Finale, das geht schon in die Richtung, was Herschel Gordon Lewis gemacht hat. Und der hat davon deutlich mehr Szenen drin gehabt.
Ja.
Ja.
Der Film wird ja häufig oder von einigen Kritikern ja auch mit als einer der schlechtesten Filme ever bezeichnet. Carlo, würdest du dem zustimmen?
Nee. Da hab ich schon weiter Schlechteres gesehen.
Also, ist so eine Frage für alle. Aber mach erst mal zu Ende, Carlo.
Ja. Der macht ja gewisse Dinge, macht er ja gut. Er ist das, was er sein soll, ja auf dem richtigen Weg. Und da gibt's im Exploitation-Bereich noch weitaus Schlimmeres und Schlechteres, also noch langweiligere Heuler. Also gibt's da, also da passiert 90 Minuten gar nichts. Ja? Und die sind dann teilweise in den 80er entstanden oder Ende der 70er. Also alles schon gesehen und da gewesen, und dafür ist der im Vergleich dann schon wieder ganz gut. Also zu den schlechtesten, da kommen noch 30, 50 andere schlechtere Filme.
Ich würde auf noch mehr kommen.
Ich behaupte mal, ich habe allein dieses Jahr an modernen Produktionen und nur von Netflix mindestens ein Dutzend Filme gesehen, die schlechter sind als der hier. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen, aber also da ist der weit, weit besser.
Es war so klar, dass du wieder diesen Netflix-Vergleich rausbringen musst. Ne?
Aber es ist doch so. Also guck dir doch mal diesen Rotz an, den die dafür viel Geld produzieren. Ne? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dieser Film weniger Spaß macht oder weniger unterhaltsam ist als, wie hieß der Scheiß hier, Im Wasser der Seine. Das ist doch Müll. Also dann guck ich mir doch lieber 10-mal nochmal den an.
Ja. Selbstverständlich. Ich glaube auch generell, der hat keine richtig guten Bewertungen. 3,1 auf IMDb, glatte 2 auf Letterboxd. Steffen, würdest du auch sagen, der braucht einfach sein Publikum? Also der muss schon von Leuten geguckt werden, die auf sowas stehen? Oder?
Absolut. Und da zähle ich mich einfach dazu, weil ich kann für den Film wirklich persönlich einfach eine Lanze brechen, weil ich glaube, du brauchst einfach die richtige Meise für diesen Film. Den richtigen Vogel im Haus brauchst du, um den Film wirklich in Gänze genießen zu können. Und ich muss wirklich auch noch mal, da haben wir gar nicht so viel angesprochen, ich muss wirklich eine Lanze brechen für John Carradine hier als Wissenschaftler. Der hat hier, so dumm diese Szenen sind, so liebenswert finde ich. Ich liebe diese überzogenen, langatmigen Wissenschaftler, die in Filmen vorkamen. Was weiß ich, Angriff der Riesenkralle oder Mutanbestien gegen Roboter oder hast du nicht gesehen. Da hast du immer diese super, ich erzähle dir was 5 Minuten lang und laufen durch die Gegend. Und ich finde das irgendwie entspannend, aber nicht einschläfernd. Da fehlt noch so, weißt du, so eine leichte Fahrstuhlmusik hinten dran. Und der könnte wirklich so als One-Cut die ganze Zeit nur von links nach rechts laufen. Das ist wie so ein Ladebildschirm, wo du so wartest, ach, es geht irgendwann weiter und dann machst du dü, 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 und dann dreht er da einen Schalter und nimmt da ein Reagenzglas und guckt gegens Licht und so, ach ja, und dann geht er wieder zurück. Wie so, ja, so Wartescreens, die du früher nachts, wenn das Fernsehprogramm fertig war und dann war da irgendeine Dauerschleife eingespielt. So wirkt das auf mich und das hat tatsächlich was Hypnotisches, finde ich, für mich. Und ich finde, John Carradine, ich meine, er hat unheimlich viele schlechte Sachen auch schon davor und danach gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr Billy the Kid vs. Dracula kennt.
Nein, aber das klingt schon hart.
John Carradine spielt hier Dracula in einem Wild-Western-Setting und der ist tatsächlich auch wahrscheinlich sehr langweilig für viele. Aber John Carradine gibt einfach einen Fick da drauf und macht halt den Bela Lugosi in die Kamera, aber in richtig kacke und unfähig. Aber er macht es und er stirbt, indem man ihm einen Revolver an den Kopf wirft. Spoiler, aber hey.
Wenn er aus Silber war, vielleicht kann man das so durchgehen lassen oder so. Also John Carroll, da muss man ja so sagen, der hat ja früher auch schon Dracula gespielt, aber in den 40er Jahren, so
ja.
Einen späteren Universal-Horrorfilm. Also das ist so ein bisschen so der Bela Lugosi für Ed Wood hier in so einem Film, der dann nochmal so seine alten Rollen auftragen darf. Es ist so eine Mischung aus Mitleid, die man vielleicht hat, weil letzten Endes, der hat auch ja, also nicht nur so billige Monsterfilme, der war ja in großartigen Filmen von John Ford und hast du nicht gesehen, ne? Das ist eine wirkliche Legende eigentlich und jetzt spielt er halt da den ja, fast so eine Art Parodie seiner alten Rollen. Aber mei, ich meine, besser als arbeitslos ab einem gewissen Punkt. So. Und wenn er sich Mühe gibt, so. Aber auch das war so eine, dieser Ed Wood-Vergleich fällt mir ja auch bei diesem Film auf. Nicht nur deswegen, du hast es ja vorhin auch schon mal erwähnt. Also, da hat manchmal dieser Film mal so Ed Wood-Vibes, der hat auch manchmal so Jess Franco-Vibes, weil ich finde auch Jess Franco ist so ein Regisseur. Also da habe ich so eine Hassliebe. Ich kann mir von dem einiges angucken. Ich finde aber einiges auch so furchtbar langweilig und schlecht. Das ist auch immer so ein absolutes Glücksspiel. Das ist die russische Roulette.
Ja. Ne?
Da weißt du nicht, wird das jetzt unterhaltsam oder wird das die pure Zeitverschwendung? Und in diese Kerbe schlägt irgendwie auch dieser Film so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Oder also genau, Jess Franco, Bill Rebane, die haben alle irgendwie diesen Hang zum Überziehen. So dieses Kaugummi-Gehen, wo du denkst,
genau, oh. ich muss jetzt diesen Film irgendwie fertig kriegen und baller da einfach rein. Das ist manchmal total unterhaltsam, manchmal denkst du dir, wann ist denn das vorbei? Ne?
Mm.
Ja.
Aber ist es auch eine Qualität, finde ich, für einen Trash-Film, wenn du zwischendrin einfach aufstehen kannst, gehst eine rauchen, gehst aufs Klo, kommst wieder und bist wieder drin. Denkst du, ach, war was? Ist nicht schlimm.
Ja, das war hier aber nicht der Fall. Das
ist eigentlich egal, weil, who cares? So.
Ja.
Am Ende hast du den Film trotzdem nicht verstanden, wie kühne.
Bei egal bin ich bei dir, Jacko, aber also, ich glaube, das ein oder andere Mal habe ich sogar zurückgespult, weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob ich da jetzt was verkehrt verstanden habe. Oh. Und wie gesagt, nachdem ich eben festgestellt habe, dass auf Prime dieser Ton versetzt ist, habe ich wirklich gesagt, nee, dann packe ich es jetzt auf Englisch, dann muss das eben so funktionieren. Da kam ich erst recht nicht klar. Also, was der John Carradine als Doktor da erzählt hat, keine Ahnung. Ich habe es im Deutschen schon nicht verstanden. Also. Ja. Habt ihr noch was zu den Astro-Zombies? Stille im Raum, ich höre.
Ja, ich denke, wir haben wirklich das Essentielle schon gesagt. Also, außer unser Gast möchte jetzt nochmal, weil er hat ja schließlich diesen Film mitgebracht und. Hat er noch was wir jetzt dringend noch mal erwähnen müssten, was wir jetzt unterschlagen haben?
Tatsächlich, ich kann nur sagen, die Fortsetzungen sind nicht so gut wie das Original.
Ah, stimmt. Sind wir da drauf eingegangen oder hatten wir das in einem Vorgespräch?
Nein, das hatten wir nur im Vorgespräch, genau.
Stimmt.
Es gibt ja offensichtlich Fortsetzungen davon.
Das ist korrekt.
Ja, und was eben erstaunlich ist, wenn man sich das eben anguckt, 68 kam eben der erste Astro-Zombies. Und 2002 kam die erste Fortsetzung, 2010 die zweite und 2012 die dritte. Und eben dieser Ted V. Michaels, der führt auch bei allen Regie. Aber ich kann zu den Fortsetzungen gar nichts sagen. Steffen, aber du hast, glaube ich, Minimum eine davon gesehen, oder?
Ich habe tatsächlich das erste Sequel. Genau, Mark of the Astro Zombies, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, den dritten. Der warum auch immer M3 cloned heißt, ich weiß jetzt nicht, warum das, aber
naheliegend.
Du bist hier auf jeden Fall, und das ist tatsächlich für mich dann so eine Entwicklung, wo man auch sieht, wie Ted Mikkels einfach getickt hat. Er hat immer so die habe ich so das Gefühl gehabt, die Werkzeuge seiner Zeit ausprobiert, und er hatte da eben diese Phase, wo seine Filme aussahen wie YouTube-Filme. Und das ist eine sehr kuriose Entwicklung, wenn man schaut, was er früher für einen Stil hatte, hat ewig lang auf 35mm gedreht und jetzt macht er YouTube-Videos mit Movie Maker CGI-Monstern und hast du nicht gesehen und einer riesigen Klonarmee von diesen, ja, Astro-Zombies in schlecht, also richtig schlecht, die sind so, bup, 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 so hintereinander, Copy-Paste. Das hat irgendwo vielleicht für die Hardcore-Fans noch Charme, aber ich muss sagen, da war ich dann nicht mehr so involviert. Da habe ich eher so dieses Retro-Feeling der 60er lieber als 2000er und dann machst du noch jetzt plötzlich die Schiene. Schwierig.
Ja, da sind wir auch wieder beim Einstiegsthema so ein bisschen, ne? Aber die sind auch von dem gleichen Regisseur, dieses Sequel?
Ja, genau. Also.
Spannend, ja. Also 50 Jahre später.
Ja, gut,
Respekt, 40.
Mhm. Wenn mir jetzt tatsächlich gerade noch ein Gedanke gekommen. Ich meine, im Original The Astro Zombies, im Deutschen Astro Zombies, Roboter des Grauens. sind wir mal ganz ehrlich. Astro ist da wenig. Zombies sind dort auch nicht. Roboter wird gesagt, dass sie das sind. Carlo, glaubst du, das ist einfach nur gewesen, um mehr Leute abzuholen? Gerade jetzt ja, so der Titel Astro Zombies.
Typischen Titel Astro Zombies. Oder wie so Django Nudo und die lüsternen Mädchen vom Porno.
Ja, das aber sind das sind ja in der Regel deutsche Titel. Das war ja
genau, das meine ich ja.
Englischen so, ja. Ne? Aber man darf nicht vergessen, es kam Night of the Living Dead im gleichen Jahr raus. Also wenn du was vermarkten willst, dann mit Zombies, dann jetzt. Ne?
Ja, ist so. Die Titel ziehen mich ja auch an. Also nach wie vor, wenn mir da einer unter läuft irgendwie beim Rumsuchen im Netz, der dann irgendwie cool klingt, und dann schaue ich dann natürlich schon genau nach oder schaue dann, dass ich mir die Blu-ray irgendwo herorder. Ja, also die Titel sind absolut ausschlaggebend. Magst du noch ein cooles Plakat dazu und dass diesen Titel draufstehen, dann passt's. Ne? Dann würde ich auch ins Kino rennen. Damals. Ne? Aber so ist das einfach.
Ja gut, du kaufst dir die Blu-ray, stellst sie dann eben für 10 Jahre weg. Aber du tust was für die Wirtschaft und eben für die Produktionsstudios. Das finde ich erstmal gut.
Das gefällt mir. Du kennst es doch selber. Du kaufst und die Stapel werden nicht weniger.
Hey du, ich gucke tatsächlich, meinen Stapel versuche ich immer relativ schnell durchzugucken, wenn ich mir was Neues hole.
Ja.
Tja, Amateur. Ja, ich muss drüber weg, dann klappt das nicht mehr.
Ja, nee. Bei mir liegen Jahre auf dem Stapel.
und noch eine Sache ist mir irgendwie, in der deutschen Titel, okay, da ist jetzt alles drin, du hast die Astros, du hast Zombies, du hast Roboter. Steffen, was sollten diese Kinderroboter am Anfang und am Ende des Films? Ich habe es nicht verstanden. War das eine Metaebene, die ich nicht gesehen habe?
Aber wahnsinnig wunderbar. Ich finde die fantastisch. Die sind so zusammenhangslos, einfach am Anfang und vom Ende. Und ich bin wirklich ein Fan, wenn du Filme hast, wo irgendwelche Aufziehspielzeuge am Anfang oder kennt ihr den Ninja Terminator zum Beispiel? Da spielt ja auch ein Aufziehroboter als Überbringer einer Morddrohung. Danger. Ich meine, hier kommen sie im Film nicht vor, aber ich war erstmal überrascht, okay. Wir haben 3 verschiedene Sorten von Aufziehrobotern und Mini-Panzer, die Roboter beschießen. Und ich war fasziniert, sofort so zu wissen, oh Gott, wie endet dieser Krieg? Und am Ende vom Film wusstest du es.
Ich war ja auch so naiv und habe wirklich gedacht, das ist so Foreshadowing. Weißt du, die zeigen so diese Roboter, die gegen Panzer kämpfen und du denkst so, das wird das Finale. Das haben die jetzt schon mal vorweggenommen. Ja. Am Ende kommt das Militär und kämpft gegen riesige Roboter und nein, das ist nicht so. Und als wenn sie dich wirklich sagen wollen, ja hier, verarscht, zeigen sie am Ende nochmal diese Spielzeugroboter, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Das war schon dreist
eigentlich. Das
fand ich wieder witzig.
Ich muss aber auch zugeben, als Steffen uns den Film vorgeschlagen hat und dann hieß es nur Astro-Zombies, habe ich auch erstmal einen anderen Film erwartet.
Ja, da war das so ein Asylum-Film vom Titel her. So heißen die ja. Ne?
Das stimmt.
Also ich hätte dann doch ein bisschen mehr Zombies erwartet und ein bisschen weniger.
Ja.
Eric und wie hießen die anderen? Julie, Janine, ich weiß es nicht, stehen irgendwo zusammen und quatschen.
Anu, aber letztendlich wäre mir das lieber gewesen als irgendwie CGI Asylum Zombies überfallene Raumstation, was halt so klingt, wie der so ein Astro Zombies eben klingt. Ne?
Ja, also ich kann auch nur sagen, ich hatte meine Freude mit diesem Film. Ich würde jetzt nicht sagen, helle Freude, da habe ich wahrscheinlich auch schon Filme dieser Art gesehen, die mir auf irgendeine Art und Weise mehr Spaß bereitet haben. Muss aber auch dazu sagen, du musst wirklich, wirklich eine Affinität zum Trash-Film haben, um damit eben auch seinen Spaß zu haben. Und fairerweise, mich wundert es tatsächlich, dass bis heute Kalkofe und Rütten noch nicht auf den Klops kamen, den bei Schläferz zu zeigen, weil das wäre eigentlich auch so ein Titel, wo ich sagen würde, der würde da wahrscheinlich auch irgendwie reinpassen in dieses Ganze.
Ja.
Ja, wäre, aber ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin kein Fan von Schläferz und jedem Film tut es eigentlich gut, da nicht gezeigt zu werden, behaupte ich jetzt mal.
Ja, es kommt eben drauf an, glaube ich. Es geht mir nur mehr darum, dass das eigentlich so ein, alleine der Titel und die Absurdität würden da reinpassen.
Vom Material passt es, da gebe ich dir absolut.
Ich bin auch kein großer Freund davon. Also ich bin froh, dass so manche Filme wieder gezeigt werden können oder ein besseres Standing bekommen.
Das stimmt.
Ne? Und,
aber die gucke ich mir lieber dann so an, ohne dieses Drumherum. Dann zeigst du doch lieber so.
Ja.
Aber gut, so werden sie gezeigt, das stimmt.
Ja, Steffen, wie ist denn eigentlich bei dir? Schläferz-Fan oder eher weniger?
Ich liebe es, ohne Scheiß. Ich habe da tatsächlich ganz viel Herz für, weil ich auch, ich weiß nicht, ich habe da Erfahrungen gemacht, auch vor Ort bei Live-Events und keine Ahnung was, und habe mich mit dieser Community einfach unheimlich gut angefreundet, die diese Filme, auch wenn das nach außen hin immer sehr arrogant und überheblich rüberkommt, was mir so viele rückmelden, aber da steckt ganz viel Liebe drin, aus den gleichen Gründen, die wir vorhin auch genannt haben, nur da steckt weniger so diese analytische Herangehensweise, wie wir sie jetzt am Anfang formuliert haben, sondern das sind Leute, die sagen dann, ey, die sind so bekloppt, warum haben die da Roboter eingesetzt? Warum haben die da Spielzeugroboter hingepflanzt? Und dann kann man sich darüber beäumeln und man kann aber im Nachgang auch drüber nachdenken und das ist total spannend. Und da habe ich auch immer tatsächlich einen Zugang zu gefunden. Also dadurch bin ich auch an viele Filme rangekommen, wo ich gedacht habe, nie von gehört, irgendwie Sachen wie Macabre, Hand des Teufels oder was weiß ich. Die habe ich das erste Mal über Tele 5 gesehen. Und wenn man dann schaut in den USA, hast du ja ähnliche Pendants mit Rift Tracks oder Mystery Theater 3000 und was. Und die werden ja auch von vielen Leuten dafür, ja, ich will nicht sagen gesteinigt, aber gerade Filmemacher hassen Rift Tracks dafür, dass die so Sachen wie Astro-Zombies oder sowas durch den Wolf drehen. Ich finde, das ist immer so eine Sache, wenn man es kommentiert mag, dann hat man da auf jeden Fall was für. Ich weiß nicht, kennt ihr noch die Late Lounge? Die lief Ende der 90er Jahre im HR-Fernsehen mit, wie hieß er, Capelluti, genau. Der hat was Ähnliches schon gemacht.
Ja, da klingelt was, ja.
Genau, der hat genau das Gleiche eigentlich gemacht, nur mit, ich glaube, der hat deutsche Filme, also so Kaldall-Komödien und keine Ahnung was, hat der auch schon gezeigt und live kommentiert. Das war damals ein schönes, kleines Format und dadurch lebt es so dieses kommentierte oder betreute Fernsehen, nannte sich das damals schon. Ich glaube, das ist wirklich so, entweder man mag es oder mag es nicht. Und ich bin echt mal so, ich bin immer so ein Freund von, man quatscht während dem Film über den Film. Es gibt, und da habe ich nichts gegen. Von daher kann ich da immer gut mitleben.
Ja, es kegelt mich persönlich immer so ein bisschen aus dem Filmegucken selber raus. Und ich brauche das tatsächlich nicht. Aber ich hatte da auch, also gerade bei Schläferz, ich habe da auch schon Filme entdeckt. Da bin ich sehr dankbar über. Ich war auch einmal, auch mit Pascal damals noch in Berlin, bei, ich glaube, dieser Jubiläumsausgabe da. Live, wo drei Engel auf der Todesinsel liefen und das war sensationell. Also gab das in diesem Film. Ich kannte ihn vorher wirklich nicht.
Sensationell. Aber ganz ehrlich, du hast ja auch manche Titel dabei. Ich habe immer einen großen Bogen zum Beispiel um den Toxic Avenger oder sowas gemacht, ne? Weil ich mir immer dachte,
das ist ja
so, den will ich mir auf einer Börse nicht für 20 Euro oder sowas kaufen, das ist es mir nicht wert. So, und plötzlich wird er mir eben bei Schläferz gezeigt. Und jetzt unabhängig davon, ob ich das Kommentierte mag oder nicht, habe ich es ja anders als bei Mystery Science Theater, wo die dir da in den Film reinquatschen. Ich kann es ja lesen oder nicht. Aber so konnte ich mir diesen Film angucken und ich fand ihn fantastisch.
Ja, man kann es zumindest gucken. Das ist ja auch eine Errungenschaft davon.
Ja.
Ich fände es dann schön, vielleicht, wenn es zwei Alternativen gäbe. Man kann den einfach so gucken oder plus, wie bei einer Blu-ray, plus Kommentar dazu. Aber gut.
Ja. Das haben sie ja bei.
Das wär optimal. Ne?
Das haben sie, glaube ich, doch bei der Veröffentlichung bei Turbine mit das Söldnerkommando gemacht. Da kam
den habe ich zu Hause.
Endlich in der HD-Abtastung nach Jahrzehnten in Deutschland raus und zusätzlich gab es diese Schläferz-Fassung, wenn man die gucken will. Nee, das ist eigentlich eine super Lösung.
Ganz das kurz, ist gut, es danke. Ist sogar die Schläferz-Fassung ist eigentlich die, die beworben wird. Also Rütten und Kalkofe sind doch auf dem Cover mit drauf. Aber ja, du hast ja, quasi ja, als Bonus die Option zu sagen, ich gucke mir den Film auch einfach ohne diese Kommentierung an. Und das ist wirklich, ich habe dieses Mediabook hier zu Hause stehen und das ist wirklich schön gewesen.
Ja, das ist optimal, genau so.
Aber ich glaube, wir sind jetzt gänzlich von den Astro-Zombies weg. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch der passende Moment, wo wir einfach einen Cut machen. Oder habt ihr noch irgendwas, Jungs?
Nee, alles gut. Wir haben ja auch unsere übliche Laufzeit jetzt mit einem Film schon gefüllt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Steffen, es war mir eine große Freude, dass du bei unserer 50. Ausgabe dabei warst. Möchtest du den Zuhörern vielleicht nochmal sagen, wo man den Trash-Taucher überall findet und was vielleicht so, was die Leute erwartet, wenn sie bei dir reinhören und vielleicht sogar noch, was steht denn so als nächstes bei dir an? Beziehungsweise lass das lieber, ich habe keine Ahnung, wann das veröffentlicht wird, diese Ausgabe hier. Mach nichts Aktuelles. Aber was erwartet die Leute und wo findet man dich?
Na, das Gute ist, dass mein Vergangenheits-Ich ja immer weit in die Zukunft plant. Ich glaube, meine Planung ist aktuell schon im Sommer 2025. Von daher kann ich ja schon sagen, was kommt in den nächsten Monaten. Aber jetzt aktuell sind wir tatsächlich, wenn ihr das noch im Juni hören solltet, keine Ahnung, wenn ich spul zurück in eurem Kalender, habe ich mich ja mit wunderbaren Vampirfilmen mein erster Uwe Boll ist aufgeschlagen, Blood Rain. Ich habe mir die ganze Trilogie gegeben. Ich habe den Herrn Doktor 134 Folgen lang umschifft, weil ich nicht wusste, ob ich Bock auf ihn hab. Und jetzt weiß ich, ob ich Bock auf ihn hab. Ja, aber ihr findet da echt von neuem Trash bis hin zu eher klassischen Sachen, unbekannten Sachen, die ihr vielleicht auch zum Teil nie in die Hände bekommen werdet. Was schade ist, aber bei manchen Filmen ist es auch gar nicht schlimm. Und da habt ihr bei mir, glaube ich, eine Anlaufstelle, wenn ihr gerne Leute mögt, die im Bus neben euch sitzen und ihr wollt eigentlich was ganz anderes machen und der klabert euch die ganze Zeit voll. Hey, hast du den schon gesehen und hast du schon gewusst? Ach übrigens, sie hat nur so und so viel Budget. So dieser typische Nerd, den ihr nicht abschütteln könnt bis zum nächsten Halt. Das ist mein Podcast. Von daher, wenn ihr da eine Affinität zum Selbstquälen habt, hört rein. Ich freue mich.
Genau.
Ich werde es tun.
Such den Tisch. Ich habe jetzt
schon gewonnen als so ein Zuhörer. Oh.
Such den Trash-Taucher auf Spotify. Es ist mir immer eine Freude, wenn ich bei dir reinhöre. Und mir bleibt wirklich nur Danke zu sagen, dass du da warst. Und an die Zuhörer.
Ich höre ihn schon seit geraumer Zeit übrigens.
Dankeschön.
Deswegen
beim Durchstöbern von Spotify drauf gestoßen.
Deswegen hast du dir heute die Haare so hübsch gemacht, du kleinen Fanboy, wa?
Ja, ja.
Mir bleibt den Zuhörern, ja.
Ich wollte einfach auch mal Danke sagen, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem besonderen Anlass. Also der Kuchen war fantastisch, der Clown, ja gut, ist halt so ein Party-Clown, wie man sich ja im schlimmsten Fall vorstellt. Aber es war die schönste Geburtstagsparty von dem 50., den ich jemals mitbekommen habe. Da habe ich schon echt schlimme Partys in der Familie mitgemacht, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, lass es enden. Heute hätte es nicht enden sollen, bin ich ehrlich.
Aber warte mal ab, wenn die Kameras aus sind, Koks und unten kommen noch.
Ja. Oh, schade.
So, an die Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war euch auch eine Freude, auch wenn heute die Folge doch etwas anders abgelaufen ist als normalerweise. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar oder lasst es bleiben und hört uns einfach. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Mir bleibt nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und als kleinen Ausblick, nächstes Mal gibt es ein Sylvester Stallone Double Feature bei uns mal wieder. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher mit der Filmauswahl, wir werden da aber was Schönes finden. Ich freue mich drauf. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Dann darf sich der Carlo verabschieden, dann der Jacko und die letzten Worte gebühren natürlich unserem Gast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, also ich sag wieder natürlich Danke fürs Zuhören. Auch herzlichen Dank an Chago und den lieben Kühne jedes Mal, aber ganz besonders heute an Steffen. Schön, dass du da warst und hoffentlich kommst du auch mal wieder.
Bestimmt.
Schön. Ciao, ciao.
Dem schließe ich mich an. Es war wunderbar, heute auch mal über einen richtigen Trash-Film zu sprechen, machen wir ja wirklich auch nicht so oft.
Könnten wir auch mal häufiger machen, das hat schon Spaß gemacht.
Ja, können wir gerne machen. Also ich bin der Letzte, der Nein sagt, ne? Aber mit so einem kompetenten Gast, der dann auch so eine Expertise mitbringt, da macht es natürlich doppelt so viel Spaß. Und vor allem einen Film mitbringt, den wir alle auch noch nicht kannten. Also das ist dann dieser Überraschungseffekt umso besser. Von daher, vielen lieben Dank, Steffen, dass du dabei warst. Gerne wieder, wenn es sich mal ergibt. Und ansonsten, ja, wie immer, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich. Und bis dann, ciao.
Ja, dann mache ich jetzt den Rausschmeißer. Sage danke an alle Trashcast-Hörer da draußen. Ich hoffe, meine Stimme hat euch nicht zu sehr die Trommelfeller verdorben. Die nächste Folge wird wieder entspannter. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass Carlo tatsächlich nach 13 Jahren seine DVD quasi aus dem Regal entjungfert hat für diesen Anlass. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich bin gerade sehr, sehr neidisch, dass du diese Collection bei dir stehen hast. Und ich muss gucken, ich bin gespannt, was hier beim Trashcast in den nächsten Wochen, Monaten so kommt. Ja, und ich sag tschüss, ciao und adiositas.
So, 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 liebe Leute, das war der Trashcast bei Movie Break. Bei Movie Break. Bei Movie Break. Nächsten Mal.